Die erste Herausforderung war natürlich, alles zu organisieren und auch zu gucken, wie macht man das mit Kind. Meine Tochter ist eigentlich so ein sehr offenes Kind, das auch sich an neue Umgebungen und so weiter anpassen kann und an neue Gegebenheiten. Deswegen habe ich sie dann so eingeschätzt, dass das klappen würde. Man muss halt immer darauf achten, wie ist das Kind so drauf.
Willkommen zurück bei Studieren weltweit, der Podcast. Schön, dass ihr auch bei der zweiten Staffel dabei seid. Ich bin Lene und ich nehme euch zusammen mit meinen Gästinnen wieder mit ins Ausland. Ich spreche mit ehemaligen Auslandsstudierenden über ihre Erfahrungen. Was war schön? Was waren die Schwierigkeiten? In dieser Staffel fragen wir uns, studieren im Ausland immer alles so easy? Los geht's! Hi Maja, schön, dass du heute da bist. Ich habe heute einige Fragen für dich vorbereitet. Und zwar sprechen wir über dein Auslandssemester oder deine zwei Auslandssemester in Israel. Das erste Mal, dass du im Ausland warst, war mit einem Schüleraustausch in Frankreich für 3 Monate. Dann hast du nochmal ein Work and Travel in Australien gemacht. Das war 2016, 2017. Und bis dann 2022 in Jerusalem, Israel gewesen für 10 Monate. Und das hast du gemacht mit deiner Tochter zusammen. Und das finde ich nämlich super spannend. Als ich dich gefragt habe, wie du deinen Austausch in einem Wort beschreiben würdest, hast du gesagt, abenteuerlich, sowohl für mich als auch für meine Tochter. Und jetzt wäre meine erste Frage, was war die Motivation, nochmal ins Ausland zu gehen?
Also ich wollte eigentlich immer nochmal ins Ausland gehen. Ich habe immer von Erasmus gehört oder also eigentlich war das der einzige Austausch, den ich kannte. Und Freunde von mir hatten das auch schon geplant und so weiter. Und als ich dann im zweiten Unisemester schwanger geworden bin, habe ich dann überlegt, ob das überhaupt noch geht und habe es eigentlich erstmal für mich so abgeschrieben. Aber als meine Tochter dann älter geworden ist, konnte ich es mir dann irgendwie immer noch mal besser vorstellen und habe angefangen zu recherchieren und so und war dann auch inspiriert, weil ich auch sehr, sehr gerne Zeit im Ausland verbringe.
Ich finde es super, super interessant, dass du diesen Schritt auch gegangen bist und dich da auch so informiert hast. Weil ich habe das Gefühl, dass es ziemlich schwierig ist, die richtigen Informationen einzuholen. Wie hast du das organisiert? Wo hast du gestartet?
Also erstmal habe ich geguckt, was es überhaupt für Angebote gibt. Ich habe dann gerade den Master angefangen, wurde gerade angenommen und habe dann eigentlich schon direkt angefangen zu recherchieren und habe geguckt, wo es hingehen kann. Und dann ist mir als erstes auch Israel schon aufgefallen, weil da der Vater meiner Tochter herkommt. Und dann habe ich mir das schon mal gemerkt, habe aber auch andere Länder angeschaut, wie Frankreich, Portugal, alles, was so ein bisschen näher an zu Hause dran ist. Und Französisch konnte ich auch schon ein bisschen. Durch den Schüleraustausch, den ich gemacht habe, und habe dann angefangen zu recherchieren, wie teuer sind denn zum Beispiel Betreuungskosten und so. Und dann gab es auch Melbourne, glaube ich, als Auswahl. Das fand ich auch spannend und habe aber gesehen, unglaublich teuer da eine Kinderbetreuung zu haben. Und das fiel dann auf jeden Fall schon mal weg. Und dann habe ich recherchiert, was es an Erfahrungsberichten gab und da auch sehr wenig gefunden und mir das quasi irgendwie alles selbst zusammengeschustert. In der kurzen Zeit, ja.
Mhm. Hast du da dann auch Infos von der Uni eingeholt, an der du studiert hast?
Nee, also nur auf der Website quasi, was es da an Angeboten gab. Mhm. Von der Uni gab es auch keine Bereiche, irgendwie eine Website oder irgendwas, wo es ums Studieren im Ausland mit Kind ging. Mhm. Ich habe Erfahrungsberichte irgendwie im Internet gefunden von 2012 oder irgendwelche alten Erfahrungsberichte, wo Leute mit ihren Partnern auch ins Ausland gegangen sind oder so. Und das war aber alles für mich gar nicht so informativ, weil ich ja auch, also ein bisschen informativ schon, aber ich brauchte eigentlich auch direkte Informationen, wie ist es heute, wie ist die Kinderbetreuung in jedem Land, und das habe ich mir halt selber rausgesucht.
Mhm. Und du musstest ja dann auch ein Visum beantragen. Wie hast du das angestellt? Also du musstest das ja nicht nur für dich, sondern wahrscheinlich auch für deine Tochter Libi machen. Genau, wie lief das so ab?
Also da habe ich dann mich in Verbindung gesetzt mit der Stelle, die Visen ausgeschrieben hat. Also das war dann in München. Ich habe eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ich bin Studierende, ich kriege das Studierendenvisa, das steht auch schon fest, und ich möchte aber meine Tochter mitnehmen, was mache ich denn da? Und dann haben sie gesagt, es gibt ein Begleitvisa für Familienangehörige, und das habe ich dann für meine Tochter beantragt.
Mhm. Cool. Ich muss sagen, ich bin keine Mutter, ich bin nur Mutter von 2 Fellnasen. deswegen stelle ich mir das irgendwie super schwierig vor. Also so einen riesigen Aufwand, das alles vorzubereiten und eben an zwei Personen zu denken. Man hat ja schon, wenn man so ein Auslandssemester plant, genug für sich selbst zu tun in Bürokratie. Deswegen finde ich es super cool, dass du das so gemacht hast. Was waren so die Vorbereitungsschritte für Libi? Also Krankenkasse, genau, Visum hatten wir eben angesprochen. Was hast du so mitgenommen an Gepäck? Wie sah das so aus?
Ja, also als erstes war es natürlich auch wichtig, für sie dann einen Betreuungsplatz zu finden, also eine Kita. Da habe ich mich schon relativ früh dann versucht, drum zu kümmern, habe da irgendwie mich schon informiert. Und als ich dann die Bewerbung abgeschickt hatte und auf eine Zusage gehofft habe, habe ich mich dann erstmal auch für Frankreich informiert, weil das war sozusagen meine zweite Wahl, und in Israel dann mit ihrem Vater auseinandergesetzt. Der wohnt zwar nicht in Jerusalem, aber eben auch in Israel, kann die Sprache und hat dann auch schon angefangen anzurufen bei einigen Kindergärten. Und dann hat sich das mit der Zeit so entwickelt, dass, als ich dann die Zusage hatte, er dann auch irgendwie einen internationalen Kindergarten 20 Minuten zu Fuß von der Uni gefunden hat. Da hatten wir noch gar keine Wohnung, also konnten wir da auch gar nicht nachgehen. Und ich habe dann auch nochmal mit denen gesprochen und das hörte sich dann auch ganz gut an. Ja, und die andere Herausforderung war natürlich Wohnraum. Weil wenn du alleine kommst, dann kannst du einfach ein WG-Zimmer nehmen. Da sind ja auch immer viele ausgeschrieben. Aber ich brauchte ja eine ganze Wohnung für mich und meine Tochter oder eben zwei Zimmer. Aber es ist halt schwierig, dann zu sagen, hey, hier sind zwei Zimmer in der WG frei. Ich hätte die gerne für mich und mein Kind. Mhm. Wenn es dann andere Studierende sind, die sind da eigentlich nicht so dran gewöhnt. Und ich habe mir dann überlegt, einen Wohnungstausch zu machen, quasi mit Studierenden, die dann in Berlin studieren werden, weil ich wusste, dass da auch viele aus Jerusalem nach Berlin kommen, und habe dann einen Aufruf in der Facebook-Gruppe gemacht oder in sehr, sehr vielen Facebook-Gruppen gemacht, parallel mich auch noch beim Wohnheim beworben. Da gab es nämlich auch Familienzimmer.
Und das hatte dann gut geklappt? Hast du da viele Rückmeldungen bekommen?
Also ich habe erst nur eine Rückmeldung bekommen und das wirkte dann auch eigentlich schon relativ fest. Das war dann auch eine Dreizimmerwohnung, total schön, auch größer als unsere Wohnung und so. Und dann so ungefähr zwei Wochen, nachdem wir das alles schon zugesagt hatten, wir schon was unterschreiben wollten, meldete die Frau sich dann nochmal bei mir und meinte, ja, hier ist eine riesige Baustelle und es ist eine riesige Lärmbelastung und ich wollte es euch vorher wissen lassen. Und dann habe ich mich dagegen entschieden und dann doch noch andere Leute gefunden und dann so einen witzigen Austausch quasi gemacht. Also es war so, dass die beiden, die waren ein Paar, die da gewohnt haben und die kannten zwei Mädels aus einer anderen WG, die in Berlin studieren wollten. Und sie ist nach München gegangen und dann haben die so einen Tausch gemacht, dass ihr Freund aus der gemeinsamen Wohnung dann in die Wohnung von den Freunden, die nach Berlin gegangen sind, die zwei aus der anderen WG dann bei mir gewohnt haben und sie in München im Wohnheim war und ich dann in der Wohnung vom Paar gewohnt habe. Also das hat sich alles so, das war total durcheinander, aber es hat gut geklappt im Endeffekt. Ja, cool. Und das war dann auch in einer schönen Wohngegend und hat dann gut gepasst, also auch als für uns als Familie zu zweit, ja.
Richtig gut. Von dann kennt man ja auch schon Leute, also ich meine, gut, in deinem Fall kennst du natürlich auch den Vater deiner Tochter, der in Israel wohnt, aber so, dass man da dann auch schon Kontakte hat und weiß, so wie die Gegend auch aufgebaut ist und so weiter. Wie läuft das bei so einem Austausch mit der Wohnung ab? Bezüglich der Miete, muss man dann noch, also wie macht man das, bezahlen die Leute dann die Miete selbst wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Okay, also jeder zahlt seine eigene Miete. Es war dann noch so, dass die schon öfter in Deutschland waren und auch wussten, dass deutsche Mieten günstiger sind als israelische Mieten. Und dann habe ich ein bisschen die Nebenkosten noch mehr gezahlt. Also ich habe dann meine Miete gezahlt und dann nochmal die Nebenkosten von denen. Das hatten wir dann so abgesprochen, ja.
Und gut, dann hast du wahrscheinlich den Flug gebucht und bist dann los. Wie war das dann in Israel, als du angekommen bist? Musstest du noch lange warten, um alles checken zu lassen, also Reisepass und ähnliches? Oder konntest du direkt einreisen und es war problemlos?
Also in Israel ist es immer so, dass man sich an diese lange Warteschlange dann einstellen muss. Da hat natürlich auch viel Gepäck dabei und da war viel los. Wir haben sehr lange Zeit am Flughafen verbracht und dann mussten wir uns in die Schlange stellen und wurden dann halt irgendwann aufgerufen und kontrolliert. Und die wussten, ich habe das Visum gezeigt, die haben dann schon nachgeschaut und wussten dann schon Bescheid, dass ich komme, und da war alles gut dann.
Das ist super. Wie alt war deine Tochter damals?
Die war 3 und ist dann aber direkt 4 geworden. Also wir kamen im September und im November hatte sie dann Geburtstag.
Und dann im Uni-Alltag, wie lief das so ab? Wie war dein erster Tag an der Uni, beziehungsweise wie hast du das mit ihr gemacht? Konntest du sie dann direkt, also wahrscheinlich hast du sie schon vorher in den Kindergarten gewöhnt, oder wie hat das funktioniert?
Also sie war davor schon in Deutschland im Kindergarten. Mhm. Und dann war die große Herausforderung, dass wir jetzt einen Kindergarten, der zwar international ist, die können Englisch und so, aber Deutsch natürlich dann auch nicht. Mhm. Englisch konnte sie nur ein bisschen, weil ihr Vater und ich uns eben auf Englisch am Telefon unterhalten. Das heißt, sie hat uns so ein bisschen verstanden, aber so viel war es jetzt nicht. Das heißt, sie hat die Sprache komplett neu gelernt. Ihr Vater hatte nämlich mit ihr so Hebräisch noch nicht so richtig gesprochen. Also durchs Telefon und mit so alle 3 Monate Besuchen kam die Sprache noch nicht so richtig an. Sie konnte guten Morgen, gute Nacht, hallo und sowas. Mhm. Und hat dann aber relativ schnell die Sprache gelernt. Also ich war echt beeindruckt. So nach 1 Monat konnte sie schon sich verständigen auf Hebräisch. Mhm. Dann hat sie sogar zu Hause angefangen, mit mir so Hebräisch-Deutsch zu reden, so ein Mischmasch. Aber so die erste Woche hatte ich schon noch so ein bisschen Sorge, weil sie da einfach schon so auch beim Abschied sehr traurig war, weil es alles eine neue Umgebung war. Und dann als ich sie abgeholt habe und sie gefragt habe, na, hast du mit jemandem gespielt, hat sie einmal gesagt, nee, die verstehen mich doch alle nicht. Und da war ich auch ein bisschen traurig, aber ich glaube, sie hat das gar nicht so schlimm gesehen wie ich. Sie hat das nicht traurig gesagt, sie hat das neutral gesagt, die verstehen mich halt nicht, was soll ich denn machen so. Und dann ging es aber irgendwann und dann hat sie auch Freunde gefunden, genau.
Wie hast du denn deine Freizeit so verbracht und wie war das Unileben so? Hast du dann den Nachmittag immer nur mit Libby verbracht oder konntest du auch Leute kennenlernen? Wie hast du das gemacht?
Also ich habe meinen Nachmittag schon alle mit Libby verbracht, aber ich habe dann auch Leute kennengelernt an der Uni. Also alle meine Freunde waren dann aus dem Sprachkurs. Mhm. Das waren dann andere internationale Studierende und die habe ich dann auch am Nachmittag getroffen. Libby war natürlich immer dabei und ganz am Anfang des Semesters gab es auch einen Feiertag, Yom Kippur. Mhm. Dort wird gefastet und es dürfen auch keine Autos fahren und keine anderen Fahrzeuge. Und die Stadt sieht quasi aus wie so eine Geisterstadt. Mhm. Da haben wir uns dann als große Gruppe zusammen geschlossen und haben uns diese Geisterstadt Jerusalem dann mal so angeguckt, wo nichts los war. Und haben dann sogar neben der Autobahn Karten gespielt, weil einfach auch gar keine Autos gefahren sind, was irgendwie interessant war, genau. Mhm. Da war sie dann auch mal mit dabei.
Sehr cool. Und konnte Libby dann auch Freundinnen kennenlernen im Kindergarten?
Ja, sie hat dann auch Freunde gefunden. Sie hatte dann eine beste Freundin, die relativ in der Nähe vom Kindergarten gewohnt hat. Und da ist sie sogar manchmal dann zum Spielen hingegangen und so. Genau, die vermisst sie auch immer noch ein bisschen.
Mhm, kann ich mir vorstellen. Und wie hast du das finanziell gemacht? Du wurdest über ein DAD-Stipendium gefördert und hat das ausgereicht? Und woran musstest du noch so denken?
Also für mich persönlich hat es ausgereicht. Für meine Tochter war es natürlich dann nochmal, es gab auf jeden Fall extra Kosten, weil es keinen Kinderzuschuss oder sowas gab. Vom Erasmus gibt es das manchmal, aber beim DAD nicht, zumindest nicht zu der Zeit, wo ich das Stipendium hatte. Das war ein Vollstipendium, das heißt, das war in Höhe von 1.300 Euro, glaube ich. Und ich hatte dann noch zusätzlich eine Reisepauschale. Und die Krankenkasse wurde bezahlt, aber halt auch nur für mich. Mhm. Und die Krankenkasse für meine Tochter musste ich dann extra bezahlen. Und in Israel ist das nicht so wie in Deutschland, dass dann die Kinder mit bei den Eltern versichert sind, sondern ich musste sie komplett als neue Person anmelden, was ziemlich teuer war.
Ja.
Und das war so ein bisschen ein Nachteil. Und die Flüge waren damals aber relativ günstig, wenn man sie früh gebucht hat. Das heißt, ich hatte dann mit den 600 Euro Reisekostenpauschale auch wirklich fast die Flüge für mich und meine Tochter beide abgedeckt, genau.
Wie viel kostet das Leben so in Israel? Was hast du da so ausgegeben?
Ziemlich viel. Also es ist relativ hoch, die Lebenshaltungskosten in Israel. Zum Beispiel im Supermarkt oder so. Und in der ersten Nachbarschaft, wo ich gewohnt habe, gab es auch keine großen Supermärkte, sondern nur so kleinere, die dann deutlich höhere Preise hatten. Und wenn ich halt einkaufen gehen musste in einem großen Supermarkt, hätte ich dann 2 Busse oder so nehmen müssen, dann mit meiner Tochter irgendwie mehrere Busse nehmen und dann noch in diesen Bussen irgendwelche schweren Tüten schleppen. Mhm. Das habe ich nur sehr, sehr selten gemacht. Also das war dann schon ein bisschen schwieriger. Das war dann auch nochmal teurer. Aber da ich den Wohnungstausch, den ich gemacht habe, musste ich ja nicht die hohen Mieten dort zahlen, weil meine Miete in Berlin doch noch relativ okay ist. Mhm. Und dann war das in Ordnung. Bloß als ich beim zweiten Mal dann da war, also die 4 Monate verlängert habe und dann noch mit dem Promos-Stipendium da war, hatte ich dann ein bisschen geringeres, sehr viel geringeres Stipendium, also vom Promos. Das war dann zur Recherche meiner Masterarbeit, habe ich angefangen dafür zu recherchieren, weil ich auch über ein Thema, was mit Israel zu tun hat, schreibe oder geschrieben habe. Ich bin jetzt gerade fertig geworden, muss noch abgeben.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Und da habe ich, das war dann geringer und meine Miete war höher, weil ich dann nicht mehr diesen Wohnungstausch hatte. Aber glücklicherweise bin ich dann in die Wohnung von 2 Freundinnen aus Deutschland, die ich kennengelernt habe in Israel, die dann wieder zurückgegangen sind. In deren Wohnung konnte ich dann wohnen und hatte dann noch eine Mitbewohnerin, damit wir es uns auch leisten können.
Ach, super. Ja. Richtig gut. Du hast eben deine Masterarbeit angesprochen. Jetzt würde mich schon interessieren, worüber war die denn oder ist die denn?
Ja, also ich studiere medienpolitische Kommunikation und da schreibe ich über strategisches Wahlverhalten in Israel und inwiefern soziale Medien einen Einfluss auf strategisches Wahlverhalten haben. Mhm. Genau, da habe ich dann so einen Datensatz von einem Professor dort bekommen, also von verschiedenen Wahlen, und der hat dann das Wahlverhalten davor und danach analysiert, beziehungsweise er hat halt diese Studien durchgeführt und ich konnte dann das Material nutzen.
Und auf die Idee zu deiner Masterarbeit bist du dann gekommen, als du in Israel warst, oder war das schon vorher klar?
Also ich glaube, es war eher die Inspiration, dass ich in Israel war und mir dachte, ich würde gerne hier was für meine Masterarbeit schreiben. Ich hätte gerne ein Thema hier und dann könnte ich auch noch länger bleiben, weil ich auch gerne noch länger bleiben wollte. Meine Tochter hat sich wohl gefühlt. Ich hatte dann auch jemanden kennengelernt in Tel Aviv und dann wollte ich einfach noch ein bisschen länger dort bleiben. Mhm. Und dann habe ich die Wahlen miterlebt 2022 und hatte dann mich schon dafür interessiert, wie so Medien auf Wahlen wirken, weil ich auch die Israelis sehr, sehr viel sehe, wie sie über ihr Handy Nachrichten empfangen. Also die Älteren lesen zwar noch Zeitungen, aber die Israelis sind auch eine sehr nachrichtenaffine Gesellschaft. Also die haben alle möglichen Nachrichten-Apps, viel, viel mehr als in Deutschland, habe ich das Gefühl, irgendwie auch. Ja.
Das ist ja interessant, das wusste ich nicht. Was hast du so für Module an der Uni gehört? Hast du da auch irgendwas Neues gelernt, was Israel-spezifisch war? Oder genau, was waren so die Module, die du gewählt hast?
Also ja, ich hatte einmal über den palästinensisch-israelischen Konfliktenkurs. Mhm. Das war interessant und da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, auch über die Geschichte, alles, was man in Deutschland auch nicht so mitbekommt und was auch nochmal so ein bisschen Perspektive in dieses Nachrichtenwirrwarr, was man auch schon vorher hatte, gebracht hat und wo ich jetzt auch, wenn ich Nachrichten lese, das viel, viel besser einschätzen kann, weil ich eben den Kontext auch mehr kenne. Mhm. Da hatte ich auch eine ganz gute Dozentin, die zwar israelisch war, aber auch sehr viel mehr auf die palästinensische Seite eingegangen ist und auch von der Perspektive viele, viele Literatur bereitgestellt hat. Und dann habe ich ansonsten noch Kurse im Bereich Kommunikation gewählt und hatte einen Sprachkurs Hebräisch.
Mhm. Und das konntest du dir alles in Deutschland auch anrechnen lassen?
Ja, das konnte ich mir alles anrechnen lassen. Ich muss sagen, dass ich ein paar Kurse hatte, die mich gar nicht so interessiert haben, aber die waren halt vormittags und ich musste bis 16 Uhr meine Tochter abholen und da ging kein Kurs, der später war. Und deswegen war das dann die einzige Möglichkeit. Aber habe trotzdem auch interessante Sachen gelernt in solchen Kursen.
Mhm. Genau, wie war denn das dann mit der zeitlichen Abfolge deiner Module? Du hattest du die Möglichkeit, dann nur vormittags die Module zu wählen? Also gab es so diese Auswahl vormittags, nachmittags? Oder wie hast du das dann gestaltet?
Also es gab so einen großen, so eine Website, wo man sich anmelden konnte für verschiedene Kurse und es war immer unklar, ob man da reinkommt oder nicht. Und dann wurde man entweder auf die Warteliste gesetzt oder man hat eine Zusage bekommen. Und ich glaube, ich hatte bei den seltensten Kursen die Zusage und saß sonst auf der Warteliste. Und dann bin ich persönlich zu den Dozierenden gegangen und habe gesagt, ich habe eine Tochter, ich kann nicht nach 16 Uhr einen Kurs machen. Das heißt, ich brauche genau diese Kurse. Es gab da leider nicht so viel Auswahl von denen, die ich mir auch hätte anrechnen lassen können. Mhm. Da war ich ja auch in Gesprächen mit meinem Betreuer von der Uni in Berlin, dass der halt das auch absegnen musste, was ich für Kurse wähle. Das konnte nicht irgendwas sein. Und das hat dann aber ganz gut geklappt. Die haben alle Verständnis gezeigt und ich wurde dann auch mit in die Kurse aufgenommen.
Ja. Cool, das ist ja super. Du hast gesagt, du hast einen Sprachkurs gemacht. Hast du auch schon vorher Hebräisch gelernt? Hattest du Schwierigkeiten mit der Sprache und besonders auch mit der Schrift, weil die ja so anders ist zu dem, was man in Deutschland gewohnt ist?
Ja, also ich hatte schon ein bisschen angefangen, vielleicht mal ein bisschen das Alphabet zu lernen. Ich konnte ein paar Wörter einfach durch den Vater meiner Tochter auch und so, aber richtig sprechen konnte ich nicht oder so. Und dann habe ich den Kurs gemacht, habe dort das Alphabet richtig gelernt und konnte dann auch relativ gut verstehen schon. Sprechen ist immer noch mal so eine andere Sache, sprechen auch sehr viele dort Englisch. Da ist dann die Hürde auch noch mal größer, weil man sich eben auch anders verständigen kann. Mhm. Dann zu sagen, okay, jetzt nehme ich die Sprache, die ich kaum kann, ist dann immer schwieriger. Aber wenn ich einkaufen war oder so, habe ich schon manchmal Hebräisch benutzt.
Spricht deine Tochter noch ab und zu Hebräisch? Also so ein paar Wörter, die in den Sinn kommen?
Ja, also zu Granatapfel sagt sie immer noch Rimon, weil Granatäpfel war ein großes Ding zum Rosh Hashanah-Fest, also es ist das jüdische Neujahr. Mhm. Und in Deutschland, naja, wir sind jetzt nicht so viel mit Granatäpfeln in Kontakt gekommen. Und deswegen ist für sie Rimon immer noch Granatapfel, wenn sie den im Supermarkt oder so sieht. Und ansonsten spricht sie mit ihrem Papa am Telefon Hebräisch. Das wird aber leider mal ein bisschen weniger, weil sie es halt im Alltag nicht mehr nutzt, so viel. Mhm.
Kurzer Zwischenstopp für die Werbung.
Hast du schon Pläne für dein Auslandssemester? Wir hätten da noch eine Idee. Werde DAAD-Correspondent und berichte auf Social Media von deiner Auslandserfahrung. Bewerben können sich alle Studierenden. Bewerbungsschluss ist jedes Jahr zum 1. Mai für das Wintersemester und 1. November für das Sommersemester. Also auf ins Ausland und raus mit den Stories. Studieren weltweit. Erlebe es.
Super cool. Ich finde das sehr lustig, Ramon. Werde ich mir merken. Leider hast du keinen Blog auf Studieren weltweit, weswegen man da sich leider keine Fotos oder Beiträge oder Berichte anschauen kann. Aber ich habe von dir vorher einen Erfahrungsbericht zugeschickt bekommen und da hast du reingeschrieben, dass deine Tochter ein Lieblingskuscheltier hatte, was sie leider nicht mitnehmen konnte, so eine große Giraffe anscheinend. Wie hast du das geregelt? Also ich kann mir vorstellen, gerade als Kind ist es ziemlich schwierig zu verstehen, dass man jetzt aus diesem Alltag gerissen wird und seine Spielzeuge zu Hause lassen muss. Genau, wie hast du das gemacht?
Also das war schon ein bisschen schwieriger. Also das war so, dass sie, bis sie 3 war, auch bei mir im Zimmer geschlafen hat. Das heißt, sie hatte noch kein eigenes Zimmer. Aber als sie dann 3 war, hatte sie das bekommen. Und das fand sie auch immer total toll. Da steht so eine sehr große Kuschelgiraffe, die ja, so über 1 Meter groß ist ungefähr. Mhm. Wow. Und die hat sie dann schon irgendwie ein bisschen vermisst. Dann hat sie manchmal gesagt, ja, dass unser Zuhause schöner ist als das Zuhause in Jerusalem, mhm, und dass sie ihr Zimmer vermisst. Und das war eigentlich, glaube ich, so das Größte, was sie mir immer gesagt hat, was sie vermisst, mhm, hat, ihr Zimmer, so das Zuhause. Und war dann auch sehr glücklich, als wir wieder kamen und die Giraffe auch wieder da war.
Immer noch im alten Platz. Sehr gut. Ich hatte am Anfang gesagt, dass du deine Auslandserfahrung in einem Wort als abenteuerlich beschreiben würdest, sowohl für dich als auch für deine Tochter. Jetzt würde ich gerne wissen, warum abenteuerlich?
Also für mich war es sehr abenteuerlich, die Kultur dort kennenzulernen und mich auch dort zurechtzufinden. Ich habe auch viel mitbekommen, also einfach die jüdischen Feste und so weiter. Und es war für mich einfach so kulturell abenteuerlich auf jeden Fall. Und auch diese Nervosität, die man davor hat und sich dann in so ein bisschen was Unbekanntes stürzt. Also zu Besuch war ich schon mal zuvor in Israel, aber es war dann doch was ganz anderes, dort zu studieren und da auch wirklich in Jerusalem zu leben. Meine zweite Wohnung war zum Beispiel direkt beim Eingang von einem orthodoxen Viertel. Mhm. Das heißt, dort wurde auch ganz, ganz anders gelebt von der Kultur her und so weiter. Und für meine Tochter war es abenteuerlich, weil sie einfach eine komplett neue Sprache gelernt hat, alle möglichen Familienmitglieder richtig kennengelernt hat endlich, mhm, und da auch einfach sehr viel so neue Verbindungen geschaffen hat in der Zeit.
Nochmal kurz zu deinem DAAD-Stipendium. Wie war das mit der Vorbereitung, beziehungsweise würdest du das anderen empfehlen? Genau, was ist deine Meinung dazu?
Also ich fand das DAAD-Stipendium sehr gut. Es war ein Vollstipendium, was auch eine gute Höhe hatte, um auch in Israel zu leben. Mhm. Und das war auch Direktaustausch, das heißt, die beiden Universitäten waren auch Partneruniversitäten, das ist die Hebrew University in Jerusalem und die Freie Universität in Berlin. Und das Institut ist dann die Kommunikationswissenschaft, worüber ich das gemacht habe. Und das war wirklich ein sehr gutes Stipendium, auch mit der Finanzierung von der Reise und auch mit der Krankenversicherung für mich. Jetzt mit Kind würde ich mir wünschen, dass es vielleicht sowas wie ein allgemeines Add-on geben würde, was, mhm, man zu allen Stipendien dazu buchen kann, nicht nur zum Erasmus sozusagen, mhm, dass man sich einfach nochmal auf ein extra Begleitpersonenstipendium oder so bewerben kann, um da noch mal ein bisschen extra Förderung zu bekommen. Das wäre super. Ansonsten war ich sehr, sehr zufrieden mit dem, mhm, Stipendium.
Wie hast du dich da drauf beworben? Was musstest du alles einreichen?
Ich musste meine Uninoten einreichen und dann musste ich ein Bewerbungsschreiben einreichen. Und das habe ich dann direkt an die Abteilung in meiner Uni geschickt und die, mhm, haben das dann ausgewertet und dann Leute ausgewählt, zusammen mit dem Gremium vom DAAD, denke ich. Also die haben sich dann bei mir persönlich gemeldet. Mhm. Bei Promos habe ich mich dann selber beworben.
Mhm. Okay. Da musstest du aber keine so ein persönliches Interview mehr machen oder sowas.
Also ich habe ein persönliches Interview einmal gemacht, zwar aber im Rahmen einer anderen Bewerbung. Mhm. Da habe ich mich für Erasmus beworben in Tel Aviv davon, auch weil ich dachte, wenn das mit Jerusalem nicht klappt, dann gucke, mhm, ich mal noch, ob ich woanders, mhm, einen Platz bekomme, ja.
Und das war dann an der Uni, an der du dieses Bewerbungsgespräch hattest?
Ich glaube, das war auch wieder so eine Auswahl, also, mhm, genau, die das ausgewählt haben. Die hatten dann aber sich für andere Leute entschieden im Endeffekt. Mhm. Ja.
Okay. Aber gut, Jerusalem ist ja anscheinend noch eine bessere Wahl gewesen.
Ja, von der Uni her auf jeden Fall. Die Uni war sehr toll dort, ja.
Maja, du hattest gesagt, dass du dich vor Israel auch noch um andere Informationen gekümmert hast, um zu schauen, ob du in andere Länder mit Liebe gehen könntest. Und hast gesagt, es gab auch noch andere Länder, die zur Auswahl gestanden hätten. Wie hast du die Infos eingeholt? Wonach hast du aussortiert? Ob es eben kindgerecht ist oder nicht? Kannst du da irgendwas empfehlen?
Also erstmal habe ich mir auch angeschaut, wie weit sind die Länder weg? Zum Beispiel bei Israel war das jetzt eigentlich das gar nicht das Kriterium. Da ging es um die Familie, die dort vor Ort ist. Aber zum Beispiel in Europa habe ich dann noch weiter geguckt. Dann kamen Frankreich oder Portugal und auch Spanien in Frage, weil innerhalb der EU kann man auch eben einfach umziehen und dann kann man auch sein Kind dort einfach an der Kita anmelden. Was zum Beispiel, wie ich gesagt, schon nicht so richtig in Frage kam, war Australien, weil dort die Betreuungskosten einfach sehr hoch sind. Und da habe ich mich tatsächlich in so Auswandererforen und solchen Sachen, irgendwelchen Foren habe ich mich am Anfang informiert. Ich habe eigentlich eine Frage bei Google eingetippt, bin dann auf diese Foren gekommen und da stand dann halt, wieso die Situation ist. Dann bin ich aber auch auf Websites gegangen von, ich weiß gar nicht genau, also in Israel weiß ich noch, wie ich das gefunden habe. Ich hatte dann irgendwie eine offizielle Website vom Land irgendwie, war das, genau. Mhm.
Die Community-Fragen, bitte.
Wir haben noch eine Frage aus der Community bekommen, und zwar, vor welchen Herausforderungen hast du gestanden und worauf bist du besonders stolz, dass du sie gemeistert hast?
Also die erste Herausforderung war natürlich, alles zu organisieren und auch zu gucken, wie macht man das mit Kind. Meine Tochter ist eigentlich so ein sehr offenes Kind, das auch sich an neue Umgebungen und so weiter anpassen kann und an neue Gegebenheiten. Deswegen habe ich sie dann so eingeschätzt, dass das klappen würde. Man muss halt immer darauf achten, wie ist das Kind so drauf. Und dann war es auch sehr schwierig mit der Wohnung. Als ich dann einmal die Absage bekommen habe, dass es mit dem Tausch doch nicht klappt, wegen dieser Lärmbelästigung, dann war ich schon ein bisschen gestresst und habe mich da noch schnell auf Wohnheimsplätze beworben, und wo das schon viel zu spät war. Und genau, das war auch ein bisschen so eine stressige Phase, aber das hat dann ja alles geklappt. Und dann fand ich es auch noch ein bisschen herausfordernd am Anfang, dass meine Tochter mal so geweint hat am Morgen, die ersten 2 Wochen, als ich sie abgegeben habe, weil ich dachte, was habe ich denn gemacht? Jetzt habe ich sie in so eine komplett andere Umgebung mit einer komplett anderen Sprache gesteckt. Mhm. Und als sie dann die Sprache immer mehr konnte und auch mit ihrer Familie reden konnte, Cousins, Cousinen, die sie dann noch im Land hatte und so, dann die auch wirklich kein Englisch oder auch kein Deutsch können natürlich, war das dann war ich dann echt schon ganz stolz darauf, dass ich das so gemacht habe und dass wir das so geschafft haben, dass sie jetzt die Sprache kann und auch, dass wir das so gemeistert haben mit dem Studieren und dem Kindergarten und so.
Ich finde es richtig cool, dass du deiner Tochter so eine Möglichkeit geschaffen hast, auch die Sprache der anderen Seite der Familie zu lernen und auch die Familie kennenzulernen, also eben einen näheren Kontakt zu schaffen, auch die Kultur kennenzulernen. Hattet ihr auch öfter die Möglichkeit, eben die Verwandtschaft des Vaters deiner Tochter zu sehen, zu treffen, also Oma, Opa, Cousinen, Cousins, Tanten und so weiter?
Ja, also der Vater selbst hat so 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt gewohnt in Beersheba, das ist südlich von Jerusalem. Und der hat dann am Wochenende, also freitags, hat er sie vom Kindergarten abgeholt und bis Samstagabend war sie dann bei ihm und er ist immer mit ihnen zu Oma und Opa gefahren. Und manchmal, wenn er das nicht konnte, bin ich dann auch zu Oma und Opa mit ihr gefahren. Mhm. Und dort traf sich dann zum Schabbatessen immer die ganze Familie, also nicht immer alle, weil es gibt 8 Tanten und Onkels und bestimmt so 25 Cousins und Cousinen. Oh, wow. Also es waren nicht immer alle da, aber viele. Und da hatte sie dann auch immer jemanden zum Spielen und hat die richtig gut kennengelernt. Ja, genau. Und die waren ungefähr 1 Stunde entfernt von Jerusalem.
Schön. Was war ein besonders schönes Erlebnis, was du in Israel hattest?
Also ich fand es besonders schön, auch mit meiner Tochter so ein bisschen so Ausflüge zu machen. Zum Beispiel waren wir am Strand in Tel Aviv, haben uns da Strand gelegt, Eis gegessen und haben einfach so ein bisschen Zeit zu zweit auch verbracht. Und ich fand es auch immer sehr schön, einfach zu erfahren, wie sie mit ihrer Familie dann in Verbindung gegangen ist, wie sie auch die jüdische Kultur kennengelernt hat. Ist sie dann mit ihrem Opa in die Synagoge gegangen und solche Sachen. Das waren auch besonders schöne Momente auch, ja.
Sehr schön. Gibt es irgendein ein Gericht, was du mitgenommen hast aus Israel? Irgendwas, was du und deine Tochter besonders gerne gegessen habt?
Also, was meine Tochter besonders gerne gegessen hat, war eigentlich das Essen von ihrer Oma. Ich habe das mal versucht nachzumachen. Also es gab einmal so eine Suppe, die sie gerne mochte mit so Klößchen. Und dann mochte sie natürlich noch sehr gerne Fleischklößchen. Aber ich bin Vegetarierin, deswegen kann ich das nicht so originalgetreu nachmachen. Mhm. Und ich fand immer Shakshuka toll und der Hummus dort ist sehr toll und so. Ja.
Oh ja, das klingt gut. Ja, Hummus ist auf jeden Fall eine sehr leckere Sache und lässt sich auch immer gut kombinieren mit anderen Sachen. Was würdest du anderen Eltern mit auf den Weg geben, die eben auch im Ausland studieren möchten und nicht ganz wissen, wie sie es angehen sollen mit Kind?
Ja, ich würde sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, weil am Anfang sah das für mich auch so ganz kompliziert aus, aber je mehr man sich da reinliest, je mehr Informationen man sich einholt, je mehr man auch vielleicht einige Länder ausschließt und andere wieder einschließt, aufgrund von Betreuung, aufgrund von wie geht's dort Familien, wie ist zum Beispiel, sind zum Beispiel die Lebenshaltungskosten und so weiter, dass man sich da einfach informiert und sich dann die Länder rauspickt und dann auch explizit auch an die Bewerbung schreibt, ich habe ein Kind, ich habe das und das schon herausgefunden. Ich habe herausgefunden, es gibt zum Beispiel einen Kindergarten an der Uni oder was auch immer für Sachen es in der Nähe gibt, damit man dann auch schon voll informiert da reingeht und sich dann bewirbt und dann auch hoffentlich den Platz genau in dem Wunschland bekommt, wo es halt auch für einen am besten passt.
Mhm. Nächster Halt, Fragenhagel.
Das ist ein schöner Tipp. Ich habe ansonsten noch einen Fragenhagel für dich. In dem Fragenhagel erstelle ich dir 4 schnelle Fragen und möchte gerne 4 schnelle Antworten.
Okay.
Genau, so die erste Frage wäre, hast du ein besonderes Ritual entwickelt, um dich an einen neuen Ort anzupassen?
Also ich benutze immer gerne die öffentlichen Verkehrsmittel, damit ich mich selber zurechtfinden kann.
Mhm. Guter Punkt. Dann, hast du eine Fähigkeit auf deinen Reisen entwickelt, um mit neuen Menschen zu connecten?
Ja. Ich denke mal, ich habe mich dann schon immer auf Hebräisch vorgestellt. Das war ganz lustig, also das, weil das die Israelis nicht so gewohnt sind, dass man deren Sprache lernt. Also das hat immer einen guten Einstieg geliefert. Ja.
Sehr schön. Welches ist das skurrilste Souvenir, das du von einer Reise mitgebracht hast?
Ich würde gar nicht sagen, dass es so skurril ist, aber ich war noch in Ägypten und habe einen kleinen handgenähtes Kamel mitgebracht.
Jeder, der hier gerade einschaltet, ich habe ein Lama aus Chile an meinem Stift. Also, da musste ich gerade dran denken. Und die letzte Frage, war das schon die letzte Frage? 1, 2, ich habe es heute echt nicht mit meinen Fragen, ne? 2, 3, die 4. Frage. So, und die letzte Frage. Welche 3 Dinge würdest du in deinem Reisegepäck nie zurücklassen, egal wohin es geht?
Diese ganz, ganz dünnen Handtücher, die kann man immer gebrauchen. Ja, eine Kamera zum Fotos machen und das Lieblingskuscheltier von meiner Tochter.
Was ist das Lieblingskuscheltier deiner Tochter?
Also damals war es noch ein Schwein, das war wirklich sehr, sehr lange ihr Lieblingskuscheltier. Jetzt ist es so ein kleiner Hund.
Sehr schön. Alles klar, Maja, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Ich wusste nicht, dass man mit so einem Austausch, also so einem Wohnungstausch, so gut connecten kann und dass das auch so gut abläuft. Und dass deine Tochter tatsächlich eine eigene Krankenversicherung benötigt, obwohl es ja eigentlich nur eine halbe Person ist und etwa, nicht böse gemeint. Genau, du hattest von den Förderungen gesprochen und dass es damals noch keine Förderung gab. Ich hatte im Internet gesehen, dass man mittlerweile eine Förderung von Studierenden mit Kind bekommt von 200 € für Erasmus-Studierende. Und das kann man an der Hochschule beantragen. Aber alle wichtigen Infos stehen natürlich auch immer in den Shownotes. Genau, und ansonsten finde ich super, dass du deiner Tochter diese Möglichkeit geschaffen hast. Also ich dachte eigentlich, dass wir in die Unterhaltung reingehen und dass ich sehr viel mehr Herausforderungen raushöre. Aber irgendwie klingt das bei dir alles so easy. Und finde ich super.
Ja, das klingt jetzt alles so easy, weil es, glaube ich, auch der Rückschaufehler ist. Jetzt, weil ich es alles eben schon gemeistert habe, aber natürlich stand ich auch vor Herausforderungen, zum Beispiel die Sache mit der Krankenkasse für meine Tochter, dass ich mich dann auch drum kümmern musste, dann die Situation mit der Wohnungssuche, weil am Anfang auch nicht so viel Feedback zurückkam, es dauert schon lange, bis ich eine Antwort in der Gruppe erhalten hatte und so, und auch dann am Anfang mit der Sprache und der Kita und so, das war natürlich auch eine kleine Herausforderung, aber das haben wir alles gemeistert.
Das freut mich sehr zu hören. Und man sieht, dass du das sehr gut gemeistert hast. Dann vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und werde vielleicht später mir noch einen Granatapfel, ein Remon gönnen, weil das klingt nämlich sehr lecker. Jetzt habe ich Appetit bekommen.
Dir auch noch einen schönen Tag.
Danke.